Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Heute ist mal wieder alle Tage. Ich gehe ja mal so ein bisschen raus und probiere in meinem Podcast Leute zu interviewen, wo ich selbst Fragen habe, wo ich mir Zeug angucke von denen und denke, warum ist jetzt die ein oder andere Antwort so? Und diesmal möchte ich mich gerne mit Björn Darko unterhalten. Und bei dem habe ich unglaublich viele Fragen. Und ich hoffe, dass er mir die beantworten kann. Erstmal herzlich willkommen, mein Lieber.
Vielen Dank. Es ist eine große Ehre, im Wayne-Podcast zu sein.
Und gleich mit so einem Ding anzufangen, irgendwie eine große Ehre. Naja, okay. Gucken wir mal. Du bist ja gerade, kann ich dazu sagen, wir zeichnen jetzt hier auf. Und du hast vorher gerade noch einen Livestream gehabt bei Systrix, wo du Kai Spriestersbach interviewt hast. Da können wir eine Menge auch noch drüber reden, aber in eine andere Richtung. Da waren eine Menge Sachen mit bei, wo ich ultra interessiert dran war. Aber ich will erstmal darauf hinweisen, dass du ja schon mal in diesem Konstrukt von Campix drin warst, nämlich bei Behind the Story in der Ausgabe 34 beim lieben Wolfgang Jung. Wenn noch ihr da draußen so ein bisschen was zu Björn privat erfahren wollt, dann hört doch da einfach nochmal rein. Da waren wirklich sehr, sehr offene Sachen mit bei und sehr, sehr interessante Sachen. Und ich fand das, ich habe nicht alles zu Ende gehört, muss ich sagen, aber das, was ich gehört habe, war unglaublich interessant, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich hoffe, dass dieser Podcast ähnlich interessant wird. So, jetzt zur Einordnung, damit auch du verstehst, erstmal, wie ich dich wahrnehme, weil ich glaube, das ist wichtig, um dieses Gespräch anzufangen. In meiner Denkwelt gibt es so aus dem Bereich SEO so zwei Menschentypen und das sind, also grob, es gibt natürlich viele Mischformen, aber grob gibt es so die datenhungrigen Vulkanier, würde ich jetzt mal sagen. Also die nur nach Einsen und Nullen funktionieren. Und dann gibt es so Kreativgeister. Und ich würde jetzt mich und auch dich in den Bereich kreativ irgendwie reinpacken. Stimmt das erstmal so oder bin ich da schon auf der falschen Spur abgebogen?
Nee, 100%, ja.
Ja, okay, weil darauf basiert alles, wenn du jetzt gesagt hast, nee, eigentlich, Marco, ich bin hier der Datentyp. Ich glaube, dann hätten
wir also es nicht so, ist nicht so, dass ich nicht auf Daten schaue und nicht auf Daten höre, aber ich glaube, dass ich sie verbinde mit einer sehr, sehr guten Portion Kreativität. Also, ja. Was macht man damit? Was guckt man sich an? Wie guckt man sich die an und wie kommuniziert man sie? Und genau, was für einen Impact treibt man daraus?
Genau. Und meine ganzen Fragen, die so daraus entstehen, basieren auf den Sachen, die ich von dir gehört habe. Du bist ja unglaublich aktiv da draußen als SEO, sprichst auf Konferenzen, machst deinen eigenen SEO-Presso-Podcast sehr, sehr erfolgreich, interviewst unglaublich viele Menschen. Und ich höre mir das sehr oft und sehr gerne an und bin aber schon ein Mensch, der sehr stark darauf achtet, wie angefixt du von bestimmten Themen bist. Und da möchte ich so ein bisschen drüber reden. Erstmal nochmal kurz zu dir, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Du bist verheiratet und hast 4 Kinder. Das finde ich immer erstmal schon mal für die Belastungsgrenze von Menschen schon mal sehr wichtig.
Kommt, ja, Belastungsgrenze kommt drauf an, wie man das damit umgeht, ne? Also ja. Ich finde es nicht belastend, das ist natürlich schon auch teilweise anstrengend, aber ich glaube, es gibt nichts Schöneres.
Okay, ja, also Belastungsgrenze. Also ich habe einen Sohn und ich weiß, als Kinder können schon anstrengend sein. Und das mal 4, schön, dass du das einfach so runterbrichst. Und aber zeigt ja vielleicht auch, wie du mit Themen umgehst. Wir werden jetzt gleich nochmal zu Thema AI kommen und so. Da ist ja auch so ein bisschen zwischenmenschliche Metaebene mit bei. Und ja, gucken wir einfach mal. Also 4 Kinder und das, was ich von dir wahrnehme, in letzter Zeit zumindest, ist eine Menge Urlaub, eine Menge Reisen und eine Menge Essenszeug. Wie kommt es dazu?
Also eine Menge Urlaub habe ich gar nicht gemacht. Also ich hatte Urlaub, aber ich war zu Hause. Wir hatten Besuch von der Familie von den Kanaren. Meine Schwiegerfamilie lebte auf den Kanaren und die waren einen Monat hier, weil da ist es zu heiß. Und dann haben sie sich in Deutschland abgekühlt und hier war es heißer als da. Also das hat nicht ganz funktioniert. Aber ja, genau, halt die Sommerferien, die Kinder müssen irgendwie auch bespaßt werden. Und da habe ich mir 2 Wochen freigenommen, aber ich war zu Hause. Und Essen, wer mir auf Instagram folgt, Essen ist eine sehr große Leidenschaft von mir. Ich mag total gerne kochen, ich mag gerne für Leute kochen und ich mag auch gerne neue Sachen ausprobieren. Und meine Schwägerin, die da war, meinte, ey, das ist so geil, du musst das mal auf Instagram posten und machen und tun. Und jetzt ja, habe ich damit mal angefangen, mal gucken, wie es ankommt.
Aber das heißt ja zwangsläufig auch, dass die Kanäle, die du für die Distribution deiner Inhalte benutzt, dass die nicht irgendwie stringent irgendwie dem Marketing folgen, sondern dass die dem Björn folgen.
Ja, also impulsiv würde ich sagen.
Ja, also so getrieben eigentlich so von dem, was aus dir rauskommt irgendwie. Und da sind wir ja auch uns auch sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Aber ist das gut? Björn, ich denke mir immer manchmal, bei mir denke ich mir ja manchmal schon, nee, ey, mach mal ein bisschen zielgerichteter. Und dann sehe ich dich und denke, hey, der ist ja genauso chaotisch. Jetzt könnte ich sagen, lass uns jetzt so weitermachen oder machen wir einen Fehler?
Aber es ist ja, ich meine, der Kanal spiegelt ja nur den Menschen auch wieder. Und ich lebe jetzt ja auch nicht stringent nach einer Linie, sondern bin ja auch ein sehr impulsiver Mensch. Und manchmal reizt mich das und manchmal das und manchmal habe ich darauf Bock und dann darauf wieder keinen Bock. Und ich glaube, das spiegelt sozusagen auch dann dieser Kanal wieder. Und jetzt ist es Kochen im Moment und nächste Woche kann es, keine Ahnung, Angeln sein oder was weiß ich. Und dann, ich glaube, das ist das ganz normale Leben und es ist ja ein persönlicher Blog oder persönlicher Account auch und das spiegelt, sollte auch das Leben widerspiegeln. Was soll ich denn da geplant und gestaged sozusagen Inhalte draufpacken, nur weil ich glaube, dass eine Zielgruppe das besonders mag. Also entweder man mag es oder nicht, entweder man folgt mir oder man folgt mir nicht, aber da würde ich zero fucks drauf geben.
Da höre ich aber dann auch raus, dass du, also da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, was deine Person anbelangt. Du bist ja immer irgendwie in einem Unternehmenskontext, eigentlich bei mir zumindest, im Kopf so aufgetaucht. Aber die Aktivitäten, die du machst mit dem Podcast und auch mit den Kanälen teilweise auch, die Distribution, was du dafür machst, sieht ja eigentlich eher aus wie jemand, der so Solopreneur ist oder Freelancer ist. Machst du das nebeneinander? Brätst du auch noch oder... Also für einen Inhouser machst du halt unglaublich viel so für deine eigene Person, finde ich, was die Formate anbelangt.
Ja, ich habe ich auch schon früh mit angefangen. Und ja, also ich verdiene ja mit dem Podcast Geld. Ich habe ja ein Sponsoring. Sistrix ist ja der Sponsor von diesem Podcast. Die bezahlen mich dafür, beziehungsweise ich stelle denen eine Rechnung und bekomme dann Geld dafür, dass ich das machen darf und kann. Und natürlich bin ich auch sozusagen nicht gezwungen, sondern intrinsisch motiviert, das Ganze irgendwie auch mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, wachsen zu lassen und so. Also ich bin nicht jemand, der jetzt gerne Dinge einfach maintaint oder einfach so lässt, wie sie ist, sondern ich suche immer nach Möglichkeiten. Und vielleicht ist es ein bisschen Entrepreneurial Mindset oder so ein Growth-Hacking-Mindset, vielleicht kann man das so sagen, aber klar, das ist etwas, was ich leidenschaftlich mache. Der Podcast gibt mir unheimlich viel. Ich lerne unheimlich viel. Ich lerne unheimlich viele Menschen kennen und habe super geile Gespräche und kriege tolles Feedback. Manchmal natürlich auch negatives Feedback, das gehört dazu. Aber insgesamt ist es für mich wie ein Projekt oder ein Produkt, was ich sozusagen immer weiter und immer größer lassen möchte. Und deswegen suche ich ja auch so Touch, weil du hast ja in diesem ein Livestream auch gezeigt, die Website-Boosting, also auch super cool, dass ich das machen darf und dass da sozusagen auch der Wille da war, das machen zu können. Und so suche ich halt auf Konferenzen auch immer die Möglichkeit, einen Livestream-Podcast zu machen, weil ich glaube, dass das ein Format ist, was total unterentwickelt in Deutschland ist und es kaum gibt, aber trotzdem eigentlich super interessant sein kann. Jetzt durfte ich bei dir ja auch experimentieren mit dem Zuschauer-Podcast, wo sozusagen ich nicht einen Gast hatte, sondern mehrere Gäste, nämlich das Publikum mein Gast war. Und dadurch ist eine unheimlich tolle Diskussion entstanden und verschiedene Blickwinkel und so weiter und sich gegenseitig gechallenged, was wiederum zu anderen Blickpunkten geführt hat und so weiter. Und das, ich mag halt gerne auch SEO diskutieren, Digital Marketing diskutieren, AI diskutieren und bin sozusagen jemand, der sich nicht so hinsetzt und irgendwie konsumiert und dann das, was andere schreiben und das, was andere sozusagen publizieren, einfach auffrisst, sondern ich will mir auch meinen eigenen Kopf, meine eigene Meinung bilden, Kontext verstehen und sozusagen das zu einem Bild, was für mich logisch und für mich nachvollziehbar ist, zusammensetzen. Und da helfen ganz viele verschiedene Menschen bei. Nicht immer nur einer oder nicht immer nur zwei, die gleichen, sondern verschiedene Menschen. Und das ist mir auch mit diesem Podcast wichtig. Deswegen sind es auch so viele Interviews und so weiter, weil es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die einen unheimlich geilen Job machen, aber die ja auch nicht auf der Bühne sind oder sich jetzt nicht so irgendwie vorne raushängen. Klar sind da auch so die Leute bei, die man so kennt, aber ich habe auch ganz viele im Podcast, die man nicht kennt und die trotzdem richtig geilen Scheiß machen und von denen man richtig viel lernen kann. Und das ist mir in meinem Kontext zum Beruf wichtig und dieser Podcast ist sozusagen meine Weiterbildungsmöglichkeit für meinen Beruf, den ich in-house tätige.
Siehst du, haben wir wieder eine Parallele. Ich mache das auch seit vielen, vielen Jahren schon, eigentlich nur zur eigenen Fortbildung. Da haben manche Leute auch Unverständnis für, aber für mich ist es wirklich so. Jetzt war ein Punkt noch, den ich gar nicht mitgekriegt habe und wo ich wieder ein paar Fragezeichen im Kopf hatte. Und das hatte ich auch nicht mal zur Campings mitbekommen, dass du ja gewechselt hast. Ich hatte dich immer noch bei Aviv irgendwie als Arbeitgeber irgendwie vernordet und sehe jetzt aber, dass du bei SMG Swiss bist, was ja faktisch Scout-Gruppe Schweiz ist, wenn ich das so richtig verstehe.
Unter anderem,
und da ist ja jetzt so ein Switch drin, wo ich denke, okay, jetzt ist er in-house gewesen, du machst da unglaublich viel, lernst unglaublich viele Menschen kennen, hast dieses Entrepreneur-Gen auch in dir drin. Jetzt, da ist ja so ein Ding, wo man jetzt auch hätte die Entscheidung treffen können, nee, ich stelle mich auf meine eigene Beine und mache jetzt Freelancing. Warum jetzt wieder eine Festanstellung? Weil du die Sicherheit brauchst oder weil denn das doch nicht so eine treibende Feder ist? Wie kommt's?
Viele Faktoren. Ich glaube, der erste und wichtigste Faktor ist tatsächlich Sicherheit. Ich habe 4 Kinder. Wir haben ein Haus gebaut, das abgezahlt werden muss. Mhm. Das Leben ist unglaublich teuer. Die Kinder sind unglaublich teuer. Und ich könnte mich natürlich, also ich habe auch ab und zu mal so ausgewählte Beratungsmandate und so weiter. Und wenn ich da voll drauf reingehen würde, auch mit der Marke SEOpresso, glaube ich schon, dass man da auch auf eigenen Beinen stehen könnte mit. Aber es ist mir momentan noch zu unsicher und gerade jetzt in diesen Zeiten halt auch unsicher so und das würde ich erstmal so nicht aufgeben wollen. Auf der anderen Seite hat man in-house auch super viele Möglichkeiten. Also ich meine, wenn du dir jetzt, also Aviv, nehmen wir mal Aviv als erstes Beispiel und dann jetzt SMG und warum der Wechsel. Ich meine, bei Aviv war es so, dass ich ja mich auch als SEO weiterentwickelt habe, mehr in diese Produktschiene. Also damals, als ich bei Searchmetrics gearbeitet habe, hatte ich ja erst das Consulting, die Consulting Business Unit geleitet und übernommen, bevor ich dann sozusagen als VP Product auch die Software mitverantworten durfte für ein Jahr. Und da hat es für mich schon so Klick gemacht, weil ich diese Verbindung zwischen SEO und Produkt so spannend fand, ne? Weil ich heute auch der Meinung bin, dass jedes SEO-Problem im Prinzip ein Produktproblem ist und nicht ein SEO-Problem isoliert, sondern ein Produktproblem. Und deswegen fand ich diese Mischung immer schon so spannend. Bin dann ja später auch zu Ladenzeile gewechselt, wo ich dann auch als Head of Product sozusagen diese ganze Plattform in 12 verschiedenen Ländern mit weiterentwickelt und verantwortet habe. Und das fand ich so spannend bei Aviv dann damals, weil da waren es halt Real Estate, es war eine Industrie, eine Branche, die ich noch nicht so stark kannte. Ich habe alles schon gemacht, Publishing, Software, Produktvergleichsseiten, Lead-Generierung und so. Und Real Estate-Marktplätze war dann im Prinzip für mich neu. Was aber auf mein Profil sehr gut gepasst hat, ist, dass der Aviv sozusagen speziell jemanden für die Produktabteilung gesucht hat. Also die haben jemanden gesucht, der SEO und Produkt versteht und das beides miteinander kombiniert. Und deswegen war der Job für mich super spannend, insbesondere auch, weil es Frankreich, Belgien, Deutschland einmal umfasst, also paneuropäisch, und es darum ging, eine große White-Label-Plattform für alle Real-Estate-Portale zu bauen. Es war unheimlich spannend, unheimlich erfüllend und ich habe auch mit richtig guten Leuten zusammenarbeiten können. Ich hatte eigene Entwickler, Produktmanager, Head of Products in den einzelnen Ländern, das ganze Editorial-Team und man konnte wirklich viele Dinge miteinander verbinden, wo alle im SEO immer davon reden, ja, wir müssen mehr mit Branding, wir müssen mehr mit Produkt, wir müssen mehr mit Editorials und so weiter sprechen. Und das konnte ich halt alles miteinander verbinden. Und es war unheimlich cool. Nur dann gab es halt einen Managementwechsel, weil Aviv gehörte ja zu Axel Springer und KKR. Und dann, als Axel Springer sich sozusagen rausgegangen ist und nur noch die Zeitschriften oder die Newsseiten übernommen hat, außer Idealo gehört auch noch dazu, dann komplett an KKR gegeben. Und KKR hat, wie man das halt so kennt oder auch immer wieder liest, natürlich sehr drastisch dort eingegriffen, um das Ganze effizienter und so weiter zu machen. Und das war dann für mich einfach nicht mehr meins. Waren nicht mehr meine Werte, waren nicht mehr die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte und wollte und so weiter. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden zu gehen. Und dann kam SMG, was für mich nochmal so ein größerer Step war, weil auf einmal von Real Estate nochmal mehr Plattformen dazu kamen im Automotive-Bereich, im Auktions-Classified-Business, Real Estate, Finance and Insurance und sozusagen für mich das so ein Bogen spannt über diese ganzen Industrien, in denen ich SEO machen durfte, teilweise operativ, teilweise im Leadership, jetzt sozusagen diese ganze Erfahrung bündeln kann auf die größten Marktplätze in der Schweiz. Und das ist super spannend. auf der einen Seite super anstrengend, auf der anderen Seite, weil ich wohne ja in Norddeutschland an der Ostseeküste und fliege fast wöchentlich nach Zürich für unter der Woche, um dort zu arbeiten.
Daher kommt vielleicht auch diese Reiseinterpretation von mir, dass ich immer denke, du bist im Urlaub, aber du bist immer wirklich, fährst eigentlich immer nur oder fliegst du in die Schweiz irgendwie. Dieser Wechsel, den fand ich erstmal interessant. Jetzt bist du ja da, was ich noch fragen wollte ist, ich meine, du hast ja eine relativ coole Karriere jetzt gemacht, wenn ich das zumindest aus meiner Sicht jetzt irgendwie interpretieren kann. Basieren jetzt diese neuen Stellen, die du hast, von Searchmetrics zu Aviv und jetzt zu SMG, darauf, dass du Networking gemacht hast, dass du Leute kennst, oder hast du dich einfach wirklich auf Stellen beworben oder waren diese Stellen schon eigentlich vor mit dir besetzt irgendwie, weil du die Leute kanntest? Wie laufen denn diese Kontakte da irgendwie auf der Ebene?
Also die meisten Jobs, die ich bisher so bekommen habe, waren, also Searchmetrics war auf der SMX zustande gekommen, weil Markus Tober, der damals ja noch bei Searchmetrics war, jemanden gesucht hat für seine Consulting-Unit und wir dann ins Gespräch gekommen sind. Und ich glaube, ich bin dann den Montag darauf schon nach Berlin geflogen. Damals habe ich in der Schweiz gelebt und mich mit Markus getroffen, haben wir uns unterhalten und dann hat das so funktioniert. Also das war sozusagen Vitamin B. Dann nach Searchmetrics Ladenzeile, glaube ich, hatte ich mich selber beworben. Aviv war dann Headhunter, wo ein Headhunter mich angeschrieben hat, dadurch zustande gekommen. Und ich glaube, jetzt bei SMG war es auch ein Headhunter, die dann über LinkedIn sozusagen das Netzwerk abgreifen und dann Leute ins Gespräch bringen. Also es ist eine Mischung aus allem. Und ich glaube aber, nur um das vielleicht auch nochmal darzustellen. Also ich glaube, diese Headhunting-Geschichte ist relativ interessant, weil die kommen ja meist über LinkedIn. Und ich glaube, dass diese ganze Aktivität, die man hat auf LinkedIn, wie man sich positioniert, ob man sein Profil schön pflegt, ausfüllt und so weiter und natürlich auch postet, dass das schon auch ein Effekt auf Headhunter sein kann und dass man sich da auf jeden Fall sehr gut sichtbar machen kann mit. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich durch den Podcast. Also ich habe so viele Leute, wenn ich irgendwo in Gesprächen bin, auch für Interviews und so weiter, und der Podcast kommt zustande, alle immer total baff und denken so, oh, voll cool und so weiter. Und das positioniert dich natürlich auch als der Experte, ne? Also ich meine, am Ende des Tages bin ich ja nur der Host, ne, und stelle Fragen, aber ich kann natürlich selber auch SEO und würde mich natürlich auch als Experten betrachten, und so tun das auch die Leute und denken, gut, der redet halt sehr fachlich und auch sophisticated und wirklich auf Advanced Level dort mit Leuten, das kann nur gut sein. Also es ist eine sehr, sehr gute Visitenkarte, würde ich sagen, dann, wenn du in Gesprächen bei neuen Jobportalen bist.
Jetzt hast du da ja eine leitende Funktion irgendwie, Group Head of SEO und AI Search, was ich so jetzt rauskristallisiert habe. Und jetzt probiere ich das so in Einklang zu bringen mit den ganzen Interviews, die du irgendwie so geführt hast. Und nehmen wir mal jetzt einfach, wir hatten auf der Campix schon ein bisschen darüber gesprochen, wo geht SEO hin, da warst du ja in der Talkrunde auch mit drin. Und ich werde noch nicht so richtig schlau daraus, wo du jetzt persönlich denkst, wo die Reise wirklich hingeht. Würde mich aber persönlich mal interessieren. Das, was ich wahrnehme, ist, dass du unglaublich fasziniert bist von dieser Möglichkeit, die jetzt durch AI zustande kommt. Also wenn ich jetzt das Interview mit Fabian mal nehme, Fabian Rosbacher, da war natürlich inhaltlich einiges drin, aber was ich immer total faszinierend finde, ist, wie du reagierst. Also, dass Fabian so reagiert, ist klar, den kenne ich schon ein paar Tage. Aber wie du darauf reagierst, und da war für mich eine gewisse Faszination drin, dieser Technik gegenüber, die aber so ein bisschen entgegenläuft zu der Kreativ-, also wie ich dich als kreativen Mensch irgendwie wahrnehme. Und bei mir ist es zumindest so, dass diese beiden Sachen unterschiedliche Welten sind und ich probiere, die jetzt irgendwie auszugleichen und einen Mittelweg oder meinen Weg daraus zu finden. Wie ist denn dein Weg? Bist du da auch noch hin und her gerissen oder wo kommt diese massive Motivation her, denn zu sagen, ja, Automatisierung und 3 Maschinen, 12 Projekte gleichzeitig ist jetzt eine coole Nummer? Da war ich ein bisschen verwirrt.
Also klar, ich bin fasziniert davon. Ich bin halt jemand, der sich mit Technologien auseinandersetzt, der sich ja auch von der Produktdenke darüber damit auseinandersetzt, wie kann man Landingpages, wie kann man Features, wie kann man Möglichkeiten skalieren, die gut funktionieren und nicht einteilig manuell, okay, dann laden wir jetzt nochmal 3 Landingpages mehr hoch, sondern ich bin natürlich auch davon fasziniert und auch intrinsisch motiviert durch den Job, aus 3 Landingpages 3000 zu machen. So. Und von daher ist schon mal so eine Faszination da, weil wenn du dich jetzt in meine Position setzt, ich spreche mit Produktmanagern oder auch Entwicklern, die sagen mir, oh, 3000 Landingpages, das dauert ein halbes Jahr, bis wir das fertig gemacht haben. Und dann hast du auf der anderen Seite aber Leute wie Fabian oder jetzt wie Kai oder ich habe auch in meinem Team jemanden, der sitzt sich dann in der Nacht hin, vibe-codet das und hat das innerhalb von einer Nacht erstellt. Oder nimm Arthur Kosch, den Podcast, den ich mit Arthur gemacht habe, wo auch viele Landingpages, viele Content-Geschichten einfach auf Schlag automatisiert werden. Und das fasziniert mich natürlich einfach aus einem Produkt, denke sozusagen, ne? Dass das möglich ist und wie das möglich ist. Natürlich muss man auch immer dazu sagen, nur weil es möglich ist, heißt es nicht, dass man es machen sollte, sondern man muss ja immer gucken, wie es im Kontext des ethischen Rahmens ist, wie es im Kontext des regulatorischen Rahmens ist, auch für so eine Firma. Ich kann jetzt natürlich nicht bei mir in die Firma gehen und sagen, pass auf, wir vibe-coden jetzt alle Landingpages, da würden alle irgendwie die Haare, die Köpfe zusammenknallen oder die Haare zusammenraufen, wie man sagt, sondern man muss immer auch einen Weg finden, wie das Ganze skalierbar basierend auf den Möglichkeiten, Guardrails und Sachen in einer Firma geht. Aber grundsätzlich fasziniert mich diese ganze Technologie und fasziniert mich, was damit möglich ist. Und wenn jetzt so ein Fabian da als Solo-Entrepreneur es schafft, da irgendwie drei verschiedene Projekte aufzumachen, jetzt sei mal dahingestellt, worum es jetzt inhaltlich geht, das ist ja eine andere Diskussion nochmal, aber dann fasziniert mich das natürlich, weil ich das gut finde, dass sowas überhaupt möglich ist. Wie man es dann nutzt, ist eine andere Frage, aber die Möglichkeit per se ist etwas, was mich fasziniert, ja.
Aber sind denn die Grenzen bei dir nicht, also wenn nur mein Mindset irgendwie da mal reinschieben, dass ich denke, okay, ich habe hier im Grundsatz drei eigene Projekte, die ich irgendwie verwalten muss und habe damit schon unglaublich viel zu tun, da zumindest diesen Spirit von Marke reinzusetzen. Und wenn dann andere Leute mir erzählen, sie können auf Knopfdruck hier ihre Unternehmen bauen und faktisch diese Masse machen, geht bei dir da nicht der schreiende Wecker irgendwie los, der sagt, ey, Achtung, also gibt es Alarmglocken bei dir, die sagen, nee, so kann es ja eigentlich gar nicht funktionieren?
Ja, also ich meine, aus Sicht des Users oder aus meiner Sicht des Users, wenn ich Dinge sehe, wo ich sofort weiß, automatisiert, dann klar, dann denke ich auch so, oh, what the fuck, sieht spammig aus, man merkt es sofort, wie früher die Blogpost, die man fürs Linkbuilding hochgezogen hat, wo du sofort, hast du schon den ersten Satz gelesen, wusstest sofort, was Phase ist und so weiter. Und da natürlich kriege ich da Plack auch sowas, ne? wenn sowas so nutzbar gemacht wird. Aber ich meine, auch in meinem Kontext, ich für den Podcast, ich automatisiere auch sehr, sehr viel. Ich automatisiere die ganze Fragestellung, also nicht automatisiert, sondern nutze AI, um mir sozusagen Vorlagen für das Thema sozusagen zu erarbeiten. Daraus entsteht dann im Prinzip Transkript, daraus entsteht dann im Prinzip ein LinkedIn-Post, daraus entsteht ein Blogpost, daraus entstehen die einzelnen Social-Media-Shorts und so weiter. Das ist auch alles Step-by-Step automatisiert. Aber, das hast du jetzt ja selber gesagt, du siehst da noch eine kreative Ader, weil ich natürlich auch interveniere und sozusagen AI nur für mich nutze oder diese Automatisierungsmöglichkeiten so nutze, dass ich am Ende mehr Zeit für meine Kinder habe, die natürlich im Hintergrund aussitzen und Papa haben wollen. Also sonst würde ich ja den ganzen Tag nur hier sitzen, morgens arbeiten, abends diese ganzen Podcasts machen und es wäre überhaupt keine Zeit mehr. Also die Möglichkeiten, die es gibt und die Möglichkeiten, die es mir in meiner speziellen Lage gibt, Zeit zu sparen, Dinge zu automatisieren, das ist ganz klar etwas, was mich fasziniert. Und wen das nicht fasziniert in unserer Branche, sollte sich vielleicht ernsthaft fragen, ob er in der falschen Branche sitzt. So würde ich das sehen.
Reklame. Diese Reklame wurde mit KI erstellt. Kleiner Hinweis für alle, die gerade schauen, wo sie sich vor dem Jahresende noch fachlich aufschlauen. Am 10. November steigt die Update München. Ein kompakter Tag, zwei Tracks und 13 Sessions, die voll auf Sichtbarkeit, Markenaufbau und handfeste KI-Praxis gehen. Morgens ankommen, abends mit einem vollen Kopf und klaren Ideen wieder nach Hause. Mit auf der Bühne sind Branchengrößen und Praktiker aus allen Disziplinen. Von SEO-Urgestein Markus Tandler über Sarah Weidnauer mit Verkaufspsychologie bis hin zu Julian Schicki beim Thema Video. Plus viele weitere Fachleute für Content, Tracking, Growth und Pricing, die zeigen, was bei ihnen im Alltag wirklich funktioniert. Keine anonyme Masse, sondern maximal 200 Leute und echter Austausch. Sichere dir jetzt noch eines der begrenzten Early Bird Tickets für 299 Euro. Alle Infos gibt's auf campix.de oder über den Link in unseren Shownotes.
Reklame Ende.
Aber also ich sehe ja natürlich, ich mache auch eine ganze Menge mit AI und gucke dann, ich sehe ja, wie fehleranfällig das ist. Ich habe gerade gehört, wie Kai auch kritisch darüber gesprochen hat. Das bildet da irgendwie meine Welt ab. Sehe jetzt auch bei dir, dass du natürlich sagst, du machst die Reels jetzt hier für den Podcast und so. Und denke mir natürlich, vielleicht ist jetzt das, was du auf YouTube jetzt hier, die 6 Reels, die da identisch rausgeballert wurden, ist das jetzt ein Trick, den ich noch nicht mitgekriegt habe? Könntest du ja gleich mal auflösen. Oder ist das jetzt einfach eine technische Schwierigkeit, die ja wieder dann zeigt, dass wir einfach mit der KI auch vielleicht Probleme schaffen, die wir vorher gar nicht hatten, um dann die KI zu nutzen, um die wieder zu lösen? Also uns in so einem Hamsterrad irgendwie bewegen. Geht dir das nicht auch manchmal auf die Ketten? Oder es ist ein Trick und dann kannst du den bitte auflösen.
Nee, ich sehe es gerade, da ist tatsächlich irgendwas schiefgelaufen. Das ist kein Trick.
Hätte ja sein können, dass er irgendwie mehr Klicks bringt oder so. Auf der anderen Seite ist es ja so, wenn es kein Trick ist, ist es ja genau das, was passiert da draußen, ne? Wenn wir nicht aufpassen und nicht uns selbst in the loop haben und den Kreativpart nicht irgendwie kontrolliert da übernehmen.
Genau, aber das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Das ist jetzt so ein Punkt, da hast du so einen Prozess automatisiert und natürlich ist der Fehler anfällig und so lernst du, das ist ja Learn and Fail sozusagen. Ne? Jetzt lernst du, irgendwas ist hier schiefgelaufen und jetzt kannst du sozusagen zurückgehen und diesen Prozess noch verfeinern, dass das halt nicht wieder passiert. Ne? Jetzt müsste man gucken, was hier genau passiert ist. Wahrscheinlich hängt das irgendwie mit der Connection zwischen Riverside und Later.com zusammen, was das Social-Media-Tool ist, was ich nutze, um diese Sachen zu posten. Und jetzt hat man sozusagen wieder was gelernt, wie man das Ganze noch besser machen kann. Und das, also ich finde es jetzt eigentlich sehr lehrreich und faszinierend schon wieder.
Aber ist nicht die Verbindung zwischen den Tools, also ist zumindest mein Learning, wir haben gar keinen Einfluss darauf, ne? Also diese Verbindungsschnittstellen, die da entstehen zwischen den Tools, egal ob das jetzt irgendwie egal welche Schnittstellen das sind. Ich habe es heute früh, bin ich aufgewacht, sehe, okay, WordPress zum Beispiel als Beispiel hat jetzt irgendwie eine Version 7.1 rausgehauen und WP Rocket als Caching-Plattform irgendwie ist nicht mehr kompatibel dazu, komm raus, bam, die Seiten alle nicht mehr erreichbar, weil sie Fehler haben. Das jetzt übertragen auf alle anderen Tools, die da draußen sind, ist nicht die ganzen Möglichkeiten, die wir nutzen, die ja dann in der Masse da sind, weil wenn das eine funktioniert, macht man ja den nächsten Schritt irgendwie, dann hat man 20 Tools. Hast du nicht Angst davor, dass da so ein Fehlerkonstrukt entsteht von Verbindungsmöglichkeiten und dass dieses ganze Ding einfach unkontrollierbar wird?
Doch, sicher auch. Ich kann ja im Moment nur von dem Standpunkt sprechen, wie es jetzt gerade ist. Und jetzt siehst du ja, ist es fehleranfällig, da ist eine unheimliche Learning-Kurve drin. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Aber ansonsten diskutieren wir halt über die Sachen, ohne wirklich darüber damit gearbeitet haben und gelernt zu haben. Und für mich ist es jetzt so eine Lernkurve sozusagen. Mal gucken, wie viele Tools man miteinander verknüpfen kann, wo man noch ein MCP, wo man noch eine API, wo man noch ein Skill bauen kann und so weiter. Und dann glaube ich, dass man halt genug Erfahrung gesammelt hat und sich dann auch wieder im Kontext und mit dieser Erfahrung zu sagen, okay, war es das jetzt wert oder lohnt sich das jetzt oder wird es jetzt unkontrollierbar und so weiter. Aber also ich habe jetzt noch nicht diese Dystopie diese Dystopie in mir, dass ich jetzt sozusagen glaube, die Terminators übernehmen die Welt und so weiter und es wird alles unkontrollierbar. Da bin ich persönlich in diesem Zeitpunkt noch nicht.
Also mir geht es noch gar nicht darum, dass es unkontrollierbar wird, sondern dass es eigentlich uns überfordert am Ende des Tages. Wir tun so, als ob uns Sachen vereinfacht werden und in Wirklichkeit schafft diese Maschine Probleme, die wir vorher gar nicht hatten, damit die Maschine diese Probleme löst, um einfach in meiner Fantasie zumindest noch mehr Token am Ende des Tages abzurechnen. Und das ist so ein... Das ist so ein Spiel.
100%. Ich nenne das immer so AI Rabbit Hole, weil 100%, was du sagst, ne? Also ich habe zum Beispiel auch schon gelernt, dass man immer partiell arbeiten sollte. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, automatisiere jetzt diese 15 Videos und so weiter. Ne? Und das wird bei Video 4 oder 5 hast du schon den ersten Fehler und dann wird es immer mehr und immer mehr. Mhm. Und es ist einfacher sozusagen, oder auch wenn du Reports baust, einfacher zu sagen immer, okay, mach erst dies und dann machst du das. Mach dann das und mach dann das. Anstatt zu sagen, okay, mach alles auf einmal. Und 100%, und es ist extrem komplex und ich weiß auch ganz oft gar nicht, was da eigentlich passiert und was ich da eigentlich mache. Ich gucke dann immer eher auf den Output und stimmt es oder nicht und wie bin ich da hingekommen und so weiter. Aber auch das ist für mich so ein Learning-Prozess und so weiter. Und natürlich spielt da auch mal eine Angst mit. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber das erste Mal, als sozusagen dieser Memory-Effekt bei einer LLM reingehauen hat und zu dir gesagt hat, hey Marco, hast du ja letztens das und das gesagt oder deine Frau mit Namen oder dein Hund mit Namen oder da warst du ja da im Urlaub mit den Kindern deiner Namen und so weiter, mit den Namen deiner Kinder und so weiter. Und das war für mich so das erste Mal so, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Woher weiß denn der das? Mhm. Ne? Und das sind ja so Sachen, die ja auch immer weiter wachsen. Und so eine KI, ich meine, wenn du dir jetzt überlegst, wie lange, vielleicht 4 Jahre oder so haben wir jetzt ChatGPT, so ein LLM, wie das sich weiterentwickelt hat, besser geworden ist, Fehler unauffälliger geworden ist, da kommen natürlich auch immer mehr Sachen dazu. Und dieses Rabbit Hole, was ich am Anfang sagte, ist auch, weißt du, du hast im Prinzip, was du brauchst und die LLM triggert nochmal und sagt, hey, soll ich das nochmal für dich machen oder wollen wir da nochmal reingucken und so. Und du kommst gar nicht zu einem Ende, weil du wirklich in so ein Rabbit Hole kommst, wo du noch diese Richtung und diese Kurve und diesen Engel noch und so weiter und es ist dann nachher am Ende gar nicht mehr das, was du eigentlich ursprünglich wolltest. Und das nenne ich dann immer so gerne KI-Rabbit Hole, in dem man sich dann befindet. Und nach 20 Minuten ist wie so TikTok-Scrollen. Ne? Denkst du, Alter, was machst du denn da eigentlich?
Genau. Also Kai hat das eben in dem Livestream irgendwie ganz gut gesagt, dass du so in so einen Micromanagement-Prozess reinfällst, ohne es so richtig zu merken. Also ich nehme das gerade wahr, wenn ich so Tools baue, die gerade grafisch so ein bisschen gesteuert sind. Also dem Tool jetzt irgendwie CSS beizubringen und jetzt Abstände zu definieren und so, da bist du ja also viel, viel schneller eigentlich, wenn du das irgendwie, wenn du jetzt mit Elementor arbeitest oder in einem anderen Framework, wenn du das selber machst, wenn du eigentlich die Hoheit darüber hast. Und das ist schon, also ist für mich zumindest eine Sache, wo ich aufpassen muss und wo ich mich einfach, da gibt es gar kein Schwarz oder Weiß oder richtig oder falsch, sondern ich will mich einfach, und das ist der Sinn, mit dir einfach mal darüber austauschen, wie du das erfährst, weil ich glaube, wir sind alle am Lernen und wir sind ja schon die Spitze. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen halten.
Ja, genau.
Viele Leute sind ja gar nicht so weit, wie wir es sind. Und selbst wenn wir jetzt zu unseren Leuten, die entweder mit uns zusammenarbeiten oder auch im Privaten mit Leuten darüber reden, dann ist das ja eigentlich das Know-how von der Spitze, was wir dann weitergeben können und damit ja auch eine gewisse Wahrheit irgendwie definieren.
Ja, 100%.
Ich
wollte nur noch mal darauf zurück, wie man es auch wir haben natürlich diesen Hype und wir haben natürlich diese ganzen Möglichkeiten. Und ich meine, du bist ja auch jemand, der das gerne öffentlich kritisiert, wenn Leute damit irgendwie umherschmeißen, wie viele Tokens sie jetzt verbraucht haben. Als wäre das jetzt irgendwie der neue Ferrari oder die neue Rolex und so weiter. Und das ist alles fein, die Möglichkeiten gibt es. Man muss am Ende, und da bin ich fest von überzeugt, immer sehen, wie kann die KI einen persönlich oder auch beruflich weiterbringen, ne? In der nächsten Skalierung, vielleicht in den nächsten Growth Lever zum Beispiel. Und persönlich zum Beispiel nutze ich, wie gesagt, für meine ganze Podcast-Produktion nutze ich KI und das ist super hilfreich. Durch diese Situation, die ich jetzt mit Schweiz und Deutschland habe, ist halt ein steuerliches Problem, Sozialversicherungsproblem oder Herausforderung, weil du halt diese Cross-Border-Geschichte hast. Und ich habe mir mit KI so zum Beispiel so eine Art Grenzgänger-Tracker gebaut, der ganz genau auflistet, wann ich wo, weil ich muss ja aufzeigen, dem Finanzamt auch zeigen, wann bin ich in die Schweiz geflogen, wann kam ich zurück, wie oft habe ich dort übernachtet, wann habe ich Homeoffice gemacht und so. Unheimliche Dokumentationswahnsinn und habe mir dafür einen Tracker mit Cloud Code gebaut, wo ich einfach nur die Flugtickets und die Parktickets hochlade und er ganz genau ausrechnet, wann ich wo geschlafen habe, wie viel hat es gekostet, dann mit einem berechneten Steuersatz zum Beispiel errechnet, wie viel Steuern ich am Ende in Deutschland zahlen müsste versus was ich in der Schweiz zahle und es demokratisiert so ein Steuerberater wissen im Prinzip für mich, wo ich was am Anfang mir schon eine riesen Angst da war, weil ich nicht wusste, wie gehe ich damit um, worauf muss ich achten, mache ich das jetzt richtig, mache ich das falsch und so weiter. Und das hat mir persönlich halt extrem weitergeholfen und ich habe einen mega guten Überblick jetzt darüber, wie oft darf ich zu Hause bleiben, wann muss ich wieder in die Schweiz und so weiter. Das ist super hilfreich und im beruflichen Kontext, auch da ist natürlich AI ein Riesenthema und über Geo können wir gleich nochmal sprechen, aber alleine AI nutzbar zu machen, auch in diesem Produktkontext wieder. Ne? Also wir haben jetzt gerade bei uns auch im Team eine Möglichkeit erschaffen. Wir haben Riesenprobleme mit Naming Conventions von einzelnen Kategorieseiten, Landingpages und so weiter, weil da ein Nicht-Muttersprachler dran war, der wild oder der oder die oder das Team sozusagen wild irgendwelche Naming Conventions geschrieben hat. Und wir nutzen jetzt AI dazu, um sozusagen anhand der Listing-Seite, der Kategorie-Seite herauszufinden, was für Produktdetailseiten sind eigentlich in dem Listing vorhanden und daraus basierend sozusagen einen vernünftigen Titel zu schreiben, der sich auch immer wieder ändern kann, weil auch die Produkte sich immer ändern. Aber so hat man zum Beispiel KI genutzt, um skalierbar ein Produkt zu bauen, was einem Nutzer nachher hilft, auch wirklich auf die richtige Seite zu kommen, wo er die richtigen Produkte findet. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Also nicht alles irgendwie nutzen, weil es Hype ist, aber zu schauen, wie kann man ein Problem lösen für User, für sich selber persönlich. Und da bin ich total begeistert worden.
Und ich meine, du hast es ja genau gesagt und kommst ja auch daher. Im Kern, glaube ich, habe ich manchmal das Gefühl, dass viele, gerade aus dem SEO-Bereich, aber auch aus anderen Marketingbereichen, diesen Fokus auf das Produkt eigentlich verloren haben, sondern die verkaufen jetzt nur noch Beratung oder dieses Spiel mit dem Spiel, aber achten gar nicht mehr auf das Produkt. Und wenn du irgendwie in der Agentur oder als Freelancer oder als Inhouser auch mit Produkten arbeitest, dann macht es natürlich Sinn, irgendwie kontrolliert mit Human in the Loop irgendwie dann probieren, das Produkt besser zu machen und Prozesse mit dem Produkt, wo ja eigentlich dann der Gewinn erwirtschaftet wird, den dann effizienter zu machen, als sich in dem System immer weiter aufzuschaukeln und am Ende vielleicht zu der Erkenntnis zu kommen, ja, aber was verkaufe ich hier eigentlich? So kommt es mir oftmals vor bei vielen Leuten da draußen.
Ja, 100%, ja.
Ja. Kommen wir mal zum Thema Abgrenzung in Richtung Marke. Also was mir immer gleich in den Kopf gegangen ist, ich war ja bei der SEO.com irgendwie im letzten Jahr und da bist du ja schon ein paar Jahre jetzt dabei, irgendwie den Hip-Hop-Part am Anfang zu übernehmen, den ich wirklich abfeiere, wo ich denke, ey, genau mein Mann, der ist kreativ irgendwie, der arbeitet, also der macht sich unterscheidbar dadurch, dass er eben irgendwie da vorne rappt, was ja wirklich nicht normal ist irgendwie für einen SEO, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, ich nehme dich so wahr, als ob du unglaublich an deiner Marke arbeitest, Björn Darko, mit den Produkten, die du eben wie SEOpresso am Start hast. Das läuft aber irgendwie konträr zu dieser Automatisierungsschiene, wenn ich dir zumindest zuhöre, wie du bei Fabian fasziniert warst, wie jetzt Wikis entstehen können und wie du auch gesagt hast, wie du das in deinen eigenen Kontext bauen kannst. Weil ich glaube, wir haben ja jetzt, selbst wenn wir viel arbeiten, haben wir 16 Stunden am Tag und wir können uns jetzt trotzdem entscheiden, was wir mit den 16 Stunden machen. Machen wir jetzt so EAT-Kram in Richtung Marke und in Richtung Unterscheidbarkeit und Aufmerksamkeit? Oder machen wir den Scheiß, und das ist meine Assoziation bei dem Interview von Fabian gewesen, machen wir den Scheiß, den wir vor 20 Jahren eigentlich schon gemacht haben und bewegen uns eigentlich wieder rückwärtig? Wie gehst du damit um irgendwie? Faszination versus Marke.
Also erstmal glaube ich auch vieles, was jetzt im Geo-Bereich passiert, ist auch etwas, was wir vor 20 Jahren gemacht haben. Also auch da gehen wir zurück. Ne? Also dieses ganze Thema jetzt Mentions, Citations und so weiter ist im Prinzip ja nichts anderes als Link-Building am Ende des Tages. Vielleicht ein bisschen mehr sophisticated, weil wir jetzt diese ganze Marketing-EAT-Schiene auch mit da drin haben und wissen, dass es nicht einfach plump irgendwie ein Text und Hauptsache ein Link sozusagen ist, sondern dass da schon ein bisschen mehr hinterstecken muss. Da sind wir natürlich gereift, aber im Prinzip ist die, wenn man es runterbricht auf die eigentliche Tätigkeit, nichts anderes als das, was wir vor 20 Jahren auch gemacht haben. Das Gleiche ist auch mit diesen Automatisierungen der Wikis. Ich meine, früher haben wir halt nur händisch Blogs und Blogbeiträge geschrieben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren und sozusagen schneller da zu sein. Oder am Ende des Tages ist es ja auch etwas, was für den Nutzer useful ist. Wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, bei dir habe ich es nicht gesagt, aber bei Kai gerade im Podcast habe ich ja davon erzählt, der Jan Achtermann bei Idealo, die haben Produktdetailseiten mit KI skaliert, also die Inhalte skaliert, was ja für den Nutzer unheimlich gut ist, weil du kriegst einen guten kontextbezogenen Text zu einem Produkt, der dir am Ende hilft, auch eine Kaufentscheidung zu treffen. Und da wäre es natürlich total sinnvoll, auch KI zu nutzen, um das Ganze zu automatisieren. Wieder diese Produktdenke an den User. Bringt es dem User was oder nicht? Und da bin ich natürlich fasziniert von. Auf der anderen Seite, Marke, um vielleicht diesen Bogen zu schlagen, hat für mich dann irgendwie auch damit zu tun, weil willst du als, nehmen wir jetzt Idealo wieder als Beispiel, oder nehmen wir auch Otto, die zum Beispiel Indexierung automatisieren. Du willst ja als Marke auch in irgendeiner Form ein gutes Gefühl vermitteln und diese Inhalte, die du erstellst, sind ja ein gutes Gefühl. Ob das jetzt bei Fabians Wikis jetzt der Fall ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich kenne die Zielgruppe nicht und ich weiß auch nicht, was er da für Trafficströme drauf hat, aber wenn es im Prinzip ein Intent erfüllt und sozusagen für den User etwas bewegt, wo er vielleicht eine bessere Entscheidung trifft oder vielleicht irgendwie noch was an die Hand bekommt, was er vorher nicht wusste, dann ist es doch nutzvoll. Und ob das jetzt ein User oder ein Mensch oder eine KI sozusagen erstellt hat, ist für mich dann völlig zweitrangig. Hauptsache, es hat sozusagen diesen Mehrwert so. Das zu dem Thema. Dann, was die erste Frage war, irgendwas mit SEO kommen, ne? Wie ich
Ja, ich meine, das ist ja genau dieser Wandel, ne? Diese Betrachtung irgendwie. Du stellst dich jetzt auf die Bühne und machst eben keinen Text. Du könntest dich ja auch mit der Zeit, die du hast, entscheiden. Du machst ja für SEO Presso oder für Björn Darko als Marke, machst du jetzt Texte und baust ein Wiki auf oder du stellst dich auf die Bühne. Beides kostet Zeit, die du nicht wieder zurückdrehen kannst. Und du entscheidest dich aber für die Bühne, was in meinen Augen total pfiffig ist, was aber ein Erlebnis beinhaltet, was du ja auf die einzelnen Landingpage in der Masse nicht reproduzieren kannst, aber
da hast du total reproduzieren recht.
Könntest, weil sie einfach dauerhaft vielleicht die Signale auslösen, die dann auch wieder bei den LLMs aufschlagen mit entsprechenden Menschen. Also im Ausgang total richtig, aber das, was du jetzt auch gesagt hast, passt gar nicht mehr zu dem, was du selbst machst.
Ich glaube, ich mache das vielleicht nicht bewusst, aber ich unterscheide vielleicht auch. Und ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat ein AI-Tool gebaut, was Musik und Musikvideos automatisiert anhand von Prompts. Mit dem habe ich einen riesen Streit gehabt darüber, ob das jetzt authentisch ist oder nicht. Mhm. Und für mich zum Beispiel, Musik ist ja auch eine Leidenschaft, die ich habe, deswegen mache ich diese ganze Nummer da ja auch bei der SEO.com und danke ja auch Olli, dass er mir die Möglichkeit gibt, mich da irgendwie auszuleben oder meinen Musikfetisch ein bisschen auszuleben. Aber die Diskussion, die ich mit meinem Kumpel hatte, weil er war der Meinung, dass sozusagen eine KI mindestens in der Lage ist, genauso Hits zu produzieren oder Musik zu produzieren, wie es ein Mensch machen könnte. Und ich bin da völlig falscher, anderer Meinung. Weil ich glaube, dass Musik, Text, also etwas, was der Mensch sozusagen expressed, von sich preisgibt, also bei einer Musik, bei einem Songwriter oder Songwriterin, die einen Song schreibt und auch singt, musst du im Prinzip den Schmerz, die Erfahrung, die Emotion, die musst du spüren. Und das kannst du über eine KI nicht liefern, weil es hat diese Erfahrung nicht. Aber jemanden, der einen Menschen verloren hat oder jemanden, der total verliebt ist oder jemand, der irgendwie durch eine schwierige Phase und so weiter durchgeht, die Art und Weise, wie er oder sie das in den Text verpackt und dann auch auf die Musik legt und rüberbringt in dem Publikum, ist etwas, das kann eine KI nicht. Da hat man eine Connection zwischen zwei Menschen, die dasselbe erfahren haben oder erfahren gerade, wo man ganz genau weiß, ey, was der da singt, was die da singt, es geht mir so nahe, weil ich genau das auch erfahren habe. Und diese Erfahrung kann eine KI einfach nicht widerspiegeln. Und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber wenn ich in den Supermarkt oder irgendwo in den Barbershop oder so gehe und da läuft Musik, KI-Musik, ich höre sofort, dass das KI-Musik ist. Sofort, ich kann das sofort hören. Und das ist halt einfach gefühllos, fast ein bisschen zu perfekt, so ein bisschen, klingt auch so ein bisschen qualig, aber das ist etwas, was halt nicht funktioniert. Deswegen ist mir das zum Beispiel wichtig. Ich könnte ja auch jetzt bei der SEO.com sagen, pass auf, ich habe jetzt keine Zeit, das zu machen. Ich mache es natürlich, damit ich irgendwie Sichtbarkeit habe und meine Marke präsentieren kann. Jetzt lasse ich mir einfach einen Song von KI erstellen und singe den einfach. Aber das wäre nicht ich. Das wäre absolut nicht ich. Und das wäre auch nicht das Gleiche, weil die Passion, die ich für Musik habe, weil ich früher selber auch Musik gemacht habe, könnte ich so dann gar nicht rüberbringen. Und dieser Vibe und diese, natürlich ist es auch für viele cringe, auf so einer Marketing-Konferenz, SEO-Konferenz morgens um 9 kommt da Björn Darko auf die Bühne gewappelt und macht irgendwie Boom-Bap-Aktionen und so weiter. Manche fühlen das gar nicht, viele fühlen das, manche sind überrascht, manche werden auch überrascht, weil sie das vorher irgendwie noch nicht kannten und so weiter. Das ist mir aber in dem Prinzip, in dem Moment dann irgendwie auch egal, weil ich fühl's und ich glaube, dass ich es fühle, zeigt sich sozusagen auch auf der Bühne und zeigt sich dann auch von dem überwiegend eigentlich guten Feedback. Da hast du natürlich immer Leute dabei, die sagen, oh, aufs Cringe oder was soll das denn und das gehört da nicht hin und so weiter. Aber ja, für mich ist das sozusagen sehr, sehr erfüllend.
Mhm. Aber ich mag jetzt immer so Sachen nicht, dass ich sage, irgendwie hörst du die eigentlich zu? Aber in dem Fall passt es total, weil das, was du zur Automatisierung erzählst und das, was du eigentlich für coolen Inhalt ausdefinierst für dich selbst, in meiner, also so wie ich es wahrnehme, völlig auseinanderläuft. Und deswegen bist du so ein, also da zerreißt du mich förmlich, weil ich verfolge dich schon ganz gut irgendwie und denke, hey, aber warum ist der jetzt so technisch unterwegs, obwohl der doch alle Skills hat, irgendwie Marke so rauszuprägen? Und dann erzählst du auch, wo du in-house arbeitest, irgendwie, dass es da auch wieder um Masse geht. Und du könntest ja statt der Masse jetzt auch Leidenschaft in einzelne Seiten bringen. Und dann würdest du anders sprechen darüber. Also vielleicht machst du es ja auch, aber ich lebe immer davon, dass ich schon glaube, dass das, was die Leute sagen, dass das präsent in ihrem Kopf ist irgendwie. Und
aber mir läuft das auseinander. Ja, aber wir müssen natürlich auch unterscheiden. Ich meine, nochmal, ich habe einen Vertrag mit einem Arbeitgeber, mhm. Ich habe Ziele, ich habe eine Strategie und ich habe eine Vision. Und ich habe die Ziele, sozusagen Wachstum zu generieren. Das ist das, was du am Ende, dafür wirst du bezahlt. So. Und da muss ich natürlich auf meinen Weg finden, wie ich diesen Wachstum sozusagen generiere, mithilfe von Tools wie KI, mithilfe der Technologie, die mir zur Verfügung steht und auch mithilfe der Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. So, das ist das eine und das erfülle ich natürlich. Diesen Vertrag erfülle ich, den habe ich unterschrieben, das ist mein Job, das ist mein Ziel und ich habe mich darauf eingelassen und dann muss ich das auch machen. Auf der anderen Seite, natürlich bin ich ein kreativer Kopf und würde dann eher sozusagen bei Musik oder alles, was in irgendeiner Form eine ausdrückende Art von Kunst ist, würde ich auf jeden Fall auf KI verzichten und sozusagen immer die menschliche Komponente mit reinbringen. Das sind für mich zwei völlig unterschiedliche sozusagen Standbeine und auch völlig unterschiedliche Welten. Und das eine muss ich machen oder will ich machen und muss ich machen, weil ich dafür einen Vertrag habe und dem zugesagt habe. Und das andere ist meine völlig freie intrinsische Art und Weise, mich durch die Welt zu bewegen und das zu machen, worauf ich jetzt gerade Bock habe. Dann sind es jetzt Kochvideos, dann ist es morgen ein Rap-Video oder dann irgendwie Kinder-Content und so. Das ist halt mein Leben so und das unterscheide ich ganz klar.
Aber steht denn in deinem Arbeitsvertrag drin, wie viel Prozent Wachstum du generieren musst über die Bereiche, die du da verantwortest? Nee, oder?
Nö, aber die Rollenbeschreibung und der Vertrag sagt, der bezieht sich ja schon auf die Rollenbeschreibung, was deine Aufgabe in diesem Unternehmen ist. Da steht jetzt erstmal nicht eine numerische Zahl, aber ich als Head of SEO in dem Falle komme da ja nicht hin, um irgendwie natürlich bin ich auch ansprechbar, aber ich sitze ja jetzt nicht in einem Stuhl und warte nur darauf, dass jemand zu mir kommt, sondern ich will ja auch Wert generieren und auch Impact treiben. Ich will ja die Möglichkeiten, die ich habe mit den Plattformen, mit der Technologie auch nutzen, um aufzuzeigen, was SEO an Impact und Wert für ein Unternehmen generieren kann. Das ist zumindest meine Interpretation von meinem Job. Und das mag gut, schlecht, falsch, richtig, wie auch immer. Für mich ist es genau der richtige Weg und das würde ich immer wieder so machen.
Mhm. Ja, ich finde es faszinierend irgendwie. Aber in meiner Definition wäre eher auch der Anspruch, vielleicht Sicherheit für die Unternehmen darzustellen. Ich meine, das, was ich so mitkriege, ist ja, dass viele durch die AI-Overviews ja unglaublich viel Traffic verloren haben. Das heißt, da geht es gar nicht mehr um Wachstum, sondern geht es mehr um Absicherung. Und dann irgendwie, also deswegen finde ich es so faszinierend. Und nochmal, da ist nicht schwarz und weiß, wir sind alle in Erfindung. Aber mir kommt dieser Weg irgendwie von Stabilisierung. Und wo ist denn vielleicht in 3 Jahren, wo geht es denn hin? Was will denn eine KI, was will ein Google denn in 3 oder 5 Jahren wirklich haben, um am Ende noch kraftvoll zubeißen zu können, das kommt mir manchmal so ein bisschen zu kurz. Und das ist nicht leicht zu beantworten, sage ich nochmal dazu. Absolut. Wir sind total in der Entscheidungsfindung und es braucht ja auch wirklich Cojones. Also sagen wir mal jetzt, du gehst jetzt in deine Führungsetage und sagst, ja, Wachstum ist erstmal nicht, weil Google hat sich verändert, Search hat sich total verändert. In meiner Vision sind wir aber in 3 Jahren da. Dann verkaufst du ja nur eine Vision. Das ist ja unglaublich fragil, so ein Ding zu verkaufen, weil ja dein Job faktisch an deiner Vision hängt. Wenn das nicht eintritt, dann werden die ja schon rechts und links einen mitgeben irgendwie in 3 Jahren. Aber sind wir nicht genau in der Phase, wo wir das entscheiden müssen, das, was wir auch von der Politik eigentlich haben wollen?
Ja, es ist natürlich schwierig zu beantworten, aber ich habe jetzt einen klaren Gedanken dazu. es ist ja nicht alles nur Google. So, also Search passiert ja mittlerweile auf so vielen verschiedenen Touchpoints, Social Media, LLMs, Google Discover, etc. pp. Und wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Brands im Finanzsektor oder Medizinsektor, die natürlich durch AI-Overviews super stark verloren haben. Also wir sehen ja teilweise 70, 50, 60, 70, manchmal 80% year over year Downtrends, was Traffic angeht, aufgrund davon, dass die Leute eher zu LLMs oder zu AI-Overviews tendieren, um sich den Inhalt daraus zu ziehen. Was ja aber wiederum nur bedeutet, okay, man war so abhängig von Google und hat sich eigentlich nicht darum gekümmert, auch die Marke so zu positionieren, dass sie auch auf anderen Touchpoints gut funktioniert. Und ich habe das sehr konkretes Beispiel, was ich habe, ist aus dem Real Estate Sektor, wo wir sozusagen über den Magazin-Content sehr stark an Traffic verloren haben, weil da geht es auch darum, worauf muss ich achten, welche aus der Wohnung ausziehe, Umzug-Checkliste, Hypotheken, bla bla bla, den ganzen Kram, der sozusagen top of funnel sitzt. Ja? Und da hat man stark verloren. Und was wir zum Beispiel für uns herausgefunden haben, ist, dass Google Discover sehr stark für Real Estate funktioniert und im Prinzip, während Google Traffic runtergegangen ist, Google Discover zum 150 Mal stärker sozusagen Traffic generiert hat auf diese Inhalte. Und das ist einfach ein Switch auch von einem Kanal, wo man sagt, gut, wir haben jetzt halt einbüßen müssen aufgrund der AI-Overviews, aber lass uns doch mal gucken, ob ein anderer Kanal funktioniert. Und nur diese Denkweise, oh Google, oh scheiße, wir sind am Arsch, weil AI-Overviews. Nein, als Marketer ist es auch deine Pflicht sozusagen, gucken, wo kann man an anderen Touchpoints. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer dieser Flipperkasten, wo du LinkedIn hast, Social Media hast, LLMs und so ein Ball, so ein Kunde ist wie so ein Ball, der sozusagen im Flipperkasten diese einzelnen Touchpoints. Und du musst auf allen Touchpoints vertreten sein. Und wenn einer einbricht, dann musst du einen anderen halt stark machen. So funktioniert das Game am Ende des Tages jetzt. Und wenn man jetzt eine Brand hat, wo jetzt sehr stark LLMs sozusagen diesen Traffic nehmen, dann klar, dann habe ich die Antwort auch nicht. Aber wahrscheinlich muss man dafür sorgen, dass man sozusagen als Brand über einen Information Gain so wahrgenommen wird in LLMs, dass am Ende des Tages sozusagen die Kaufentscheidung bei dir passiert. Was man ja auch sieht, ist, dass ja eine Menge von diesem Traffic, der passiert ist, auch teilweise auf Marktplätzen so Windows-Shopper-Traffic war, ne, die so Discovery gemacht haben. Zum Beispiel im Automotive-Bereich, die sich jetzt verschiedene Modelle einfach mal angucken wollten, die jetzt Auto interessiert sind und wollten mal gucken. Also die hatten vorher auch nicht eine Kaufabsicht, die wollten einfach nur mal stöbern und gucken. Und das machen dann jetzt vielleicht LLMs auch, die vergleichen dann auch Modelle und so weiter und dieser Traffic fällt weg. Aber sobald sie sich dann irgendwann entschieden haben, ein Auto zu kaufen oder genau das Modell zu kaufen, wäre es doch geil, wenn du zumindest in diesen Antworten stattgefunden hast und sie dann sagen, okay, jetzt komme ich. Das ist für mich immer dieser HubSpot-Effekt und der Kollege von HubSpot hat das mal ganz treffend auf den Punkt gesagt. Er hat gesagt, die haben ja ihren Magazin-Content so großgezogen, waren ja die Anlaufstelle für alles, was in irgendeiner Form Marketingwissen war und so weiter. Und den hatte ich dann auch mal, Ben Hamanos, entschuldige das jetzt, kam jetzt nicht auf deinen Namen, schöne Grüße gehen raus. Und der hat auch gesagt, es ist im Prinzip völlig, also weil ich habe ihn gefragt, okay, was ist der ROI von diesem Content? Und er hat gesagt, es ist völlig egal. Für die ist wichtig, sie sind die erste Anlaufstelle und sobald sie sich überlegt haben, okay, ich möchte jetzt eine Software, dann kommen sie wieder, weil wir sozusagen diejenigen waren, die sie educated haben. Und also genau so muss man sozusagen dieses System, dieses Flywheel, ist es am Ende ja tatsächlich, so hat Christian B. Schmidt das in dem letzten Podcast auch wunderbar auf den Punkt gebracht, dieses Flywheel drehen und zu schauen, okay, ein Kanal geht runter, lass uns mal gucken, wo wir den nächsten Touchpoint aufbauen. Wir müssen jetzt einfach kreativer, ein bisschen breiter aufgestellt sein und halt die Möglichkeiten nutzen, die es sonst noch gibt.
Aber wenn diese ganzen Möglichkeiten da sind und ich bin völlig bei dir, dass es unglaublich viele Möglichkeiten gibt an Touchpoints, die man zusammenwirken lassen kann, um die Marke dann zu beeinflussen, dann merkt man ja ziemlich schnell, das sind einige. Und das manuell hinzukriegen, ist eine unglaubliche Challenge. Wenn man es automatisieren will, sieht man, dass das fehleranfällig ist. Ich sehe jetzt in vielen Bereichen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass zumindest im Personalbereich, unglaublich viele Kreative entlassen worden sind, weil man denkt, die KI kann das irgendwie machen. Wie siehst du das in der Zukunft? In meiner Vision ist ja eher so, dass diese ganzen Kreativen noch einen unglaublichen Nutzen in der Zukunft haben werden, um Unterscheidbarkeit auch hinzukriegen in einer Welt, die immer einheitlicher wird. Ich gucke mir so viele Seiten an, die sehen alle mittlerweile gleich aus. Und dann wird sich auch noch gerühmt damit, dass das mit der KI gemacht worden sind. Und die Gegenbewegung kann doch nur sein, dass wieder individuelles Design, Schrägstrich, dein Rap auf der SEO.com sich wieder durchsetzen, weil die Leute raffen, na, diesen Einheitsbrei will ich nicht haben, weil den kann ich auch gar nicht mehr unterscheiden.
Es wird auch nachher so eine Art, so eine Pricing-Diskussion. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du irgendwann so Agenturen hast, die sagen, entweder kriegst du es von der Stange, dann kostet dich das nur 10 Euro, oder du kriegst es halt von einem Kreativen, dann kostet dich das 100 Euro. Dafür ist es aber auch geiler. Und dann kannst du dich sozusagen entscheiden, willst du wirklich was Authentisches, was Kreatives vom Menschen geschaffen ist, wo diese Emotionen, wo wirklich Erfahrungen, Emotionen, diese ganzen Gefühle, wie wir es vorhin auch in der Musik mit dem Musikbeispiel hatten, drinne sind und sich und sozusagen ein User damit connecten kann, weil er ähnlich fühlt oder du ihn genau da abholst, wo er gerade in seiner Lebenslage ist. Nehmen wir wieder Real Estate, es kann ein Student sein oder eine junge Familie, die gerade ein Kind bekommen hat, die sozusagen jetzt eine neue Wohnung oder sich vergrößern will, wohntechnisch, die musst du ja ganz anders ansprechen und die musst du ja auch genau mit dem Gefühl ansprechen, was sie gerade in sich tragen, die Ängste und die diese ganzen Sachen. Und kannst du natürlich von der Stange bekommen oder du gehst richtig tief rein, machst ein Research, kommst kreativ mit irgendeiner Kampagne an Tage, die genau diesen Puls trifft sozusagen. Und ich glaube, das wird eher so eine Pricing-Geschichte, wie so ein wie damals bei Textbroker, wo du dann einfach diese Standardtexte bekommen hast, ne? Und dann hast du aber diese Expertentexte bekommen, die ein bisschen teurer waren, wo dann auch vielleicht Experten dahinter waren, das weiß ich nicht. Aber so, ich glaube, das, so wird sich, man wird das nachher auch schon schön unterscheiden können. Und und dann hast du natürlich die großen Marken, die wahrscheinlich immer auf Kreativität setzen werden.
Lass uns mal noch in den letzten Minuten, die uns bleiben, ein bisschen mit einer möglichen KI-Gegenbewegung irgendwie beschäftigen, weil ein Denkmodell, was ich selbst im Kopf habe, ist, dass viele Leute, und ich meine, wir sehen es sowieso schon, ich sehe es aber auch in meinem Umfeld, die mit KI so ein bisschen was zu tun haben und die merken eben, so wie Kai das auch gesagt hat, dass die LLMs unglaublich viel halluzinieren, dass die das Vertrauen in die KI verlieren. Und das ist ja eine Sache, wenn das Vertrauen flöten geht, dann ist es nicht morgen wieder da. Ich glaube, da sind wir uns vielleicht einig. Das heißt, wenn das flöten geht und das so eine Gegenbewegung gibt, denkst du die mit, die Gegenbewegung? Weil daraus könnte ja wirklich eine echte Bewegung entstehen, weil es eine Vermeidung gibt, ne?
Ja. Oh, das ist eine großartige Frage und die bricht so vieles auf. Also vielleicht noch mal als ein Beispiel, bevor ich die Frage beantworte. Mein Sohn kam letztens zu mir. Der ist 14, hat mir ein Video gezeigt, irgendwas, was ganz klar KI generiert war, aber er ging davon aus, dass es echt ist. Und das als plakatives Beispiel dafür zu nehmen, dass ich davon ausgehe, dass der Großteil der Menschheit, und du hast ja selber gesagt, wir sind die Spitze, wir kennen uns damit aus, der Großteil der Menschheit wird es nicht unterscheiden können. Der Großteil der Menschheit nimmt das für bare Münze. Und da ist genau das Gefährliche drin. Und dann, ja, kann es eine Gegenbewegung gehen, die das Ganze versteht und weiß, was da passiert und sagt, hey, das ist nicht so. Dann ist es so ein bisschen wie die Grünen auf einmal gegen alle anderen Parteien, die sagt, hey, da kommt der Klimawandel, wir müssen was tun, wie so eine Gegenbewegung. Und dann kommen aber die anderen und sagen, nein und so, bla, und so. Ich glaube, das wird, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das passiert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da so eine Anti-Bewegung geben wird. Aber du wirst immer gegen durchschnittlich größeren Anteil an Menschen ankämpfen, die sozusagen was dagegen setzen. So, weil sie es halt einfach nutzen und auch nicht raffen und auch nicht verstehen, was genau da passiert und sich damit auch, sie nehmen es einfach für bare Münze. Sie nehmen es einfach als normal an, sozusagen, dass das da ist.
Aber wenn sie merken, dass das nicht real ist, dann fühlen die sich noch mehr betrogen als wir jetzt, weil wir das als gegeben irgendwie hinnehmen. Und also mich würde nur mal interessieren, sind diese Gegenbewegungen oder die Möglichkeiten, die daraus entstehen, was ja auch diese ganze KI-Bubble zum Platzen bringen könnte, sind das Teil von strategischen Überlegungen in so einem Unternehmen, wie du es jetzt bist, sitzt ihr zusammen und redet auch über so eine Sachen, um ja auch eure Produkte entsprechend anpassen zu können oder Inhalte.
Ja, also in so Unternehmen, das ist nicht nur bei SMG so, es war auch bei Aviv oder auch, ja genau, bei Aviv davor gab, war das Thema ja noch nicht so groß. Da war natürlich immer die Frage, was geben wir frei und was nicht. Das ist immer eine ganz beliebte Diskussion in so Unternehmen. Ne? Was stellen wir zur Verfügung, eine LLM zur Verfügung und was nicht? Ich bin gerade an einem großen Projekt dran, wo wir genau diese Frage beantworten, wo wir aber erstmal aufschlüssen müssen, Wann kommt eigentlich eine KI und was für Inhalte crawlt sie zum Beispiel? Ne? Und für was für ein Purpose? Ist es jetzt nur Training oder ist es Grounding oder sind es User-getriggerte Anfragen sozusagen? Das müssen wir uns erstmal einmal aufschlüsseln, um dann auch entscheiden zu können, was für Inhalte machen Sinn, geben wir frei. In großen Marktplätzen ist immer die Diskussion, das ist unabhängig jetzt von SMGs, bei allen so, was macht man mit den Detailseiten? Weil die große Angst da ist sozusagen, dass ein LLM der neue Aggregator wird und man dann sozusagen nicht mehr einen Marktplatz braucht oder nicht mehr so einen Aggregator braucht, wie jetzt mobile.de oder, keine Ahnung, ImmoScout oder ImmoWelt, sondern LLM das macht. Ich bin aber der Überzeugung, dass noch, solange du es nicht proaktiv sozusagen submittest in Form von einem hier Agentic Commerce Protocol oder von Google Feed, wird ein LLM natürlich das nicht machen, weil was passiert ist natürlich, sie ziehen sich PDPs, aber der Klick passiert ja immer noch auf die einzelne Webseite, auf das Portal und da passiert dann sozusagen auch der Lead. Also das ist eine Sache, die man dann eigentlich eher als zusätzlichen Kanal sehen sollte, wieder weg von Google und hin zu einem zusätzlichen Kanal und dann sich überlegen sollte, wie können wir dort noch öfter genannt und auch erwähnt werden oder wie können wir es schaffen, dass unsere PDPs öfter angezeigt werden als die jetzt von den Konkurrenten, anstatt hinzugehen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt die LLMs blocken, weil die dürfen auf gar keinen Fall unser Inventory sehen, weil wir wollen nicht, dass die das übernehmen zum Beispiel. Das sind so Diskussionen und wir haben auch nicht die Lösung jetzt dafür. Wir gucken uns ganz viele Daten an. Wir versuchen da so eine Art interne Kommunikation oder interne Regeln aufzustellen, wie wir damit umgehen. Und das wird wahrscheinlich jeder Marktplatz oder jede Firma gerade machen, zu gucken, was gibt man Preis und was nicht. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist ja auch diese ganze KI-Tool-Nutzung auch immer ein Riesenthema an so Unternehmen. Ne? Also dann gibt es nur ein Tool, was freigegeben wird. Es gibt Unternehmen, die limitieren die Tokens zum Beispiel, damit nicht zu viel genutzt wird und so weiter. Das sind ja alles auch völlig neue Welten, womit sich Unternehmen auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, grundsätzlich dieses, okay, wir blockieren alles und wir gehen anti dagegen, halte ich für auch gefährlich, weil ich denke schon, dass man auch ein LLM als zusätzlichen Kanal sehen kann und sehen sollte und dann sich eher darüber Gedanken machen sollte, wie sind wir dort noch sichtbarer oder können sozusagen das Gute bei der LLM ist, du kannst es ja auch ein bisschen steuern, wie du wahrgenommen wirst, diese Sentiment-Steuerung. Und dann kannst du sehr klar steuern, in welchem Bild du wahrgenommen werden willst und was dann von dir gezeigt werden soll. Und ich glaube, das sind Dinge, über die man eher diskutieren sollte, wie schaffen wir das, als zu sagen, okay, wir blockieren jetzt alles, weil wir haben Angst, dass die nehmen uns das Butter vom Brot.
Mhm. Jörn, du, die meisten Fragen habe ich jetzt hier erledigt. Ich will mich erstmal bedanken dafür, dass du da so offen mit umgehst irgendwie und will mich auch bedanken dafür, dass du überhaupt so ein kritischer Geist bist. Ich finde es gar nicht so verbreitet irgendwie in unserer SEO-Welt, dass die Leute irgendwie da so freidenkend sind, sondern sehr viele Leute sind auf diesem technischen Ding schon unterwegs und sehen darin den großen Skill. Deswegen danke erstmal. Und nichts davon, was ich gesagt habe, ist nochmal, muss ich nochmal sagen, schwarz oder weiß. Ich habe auch nicht die Antwort dazu. Ja. Ich weiß aber, und irgendwie alles in mir sagt, die Entscheidung, die ich jetzt aus dem treffe, was ich jetzt weiß, wird Auswirkungen haben auf die nächsten Jahre, die passieren werden. Deswegen bin ich da sehr sensibel, was ich für mich mache, was ich auch für die Kunden mache und probiere zumindest auf dem Level mit denen zu reden. Ja, Björn, danke dir. Hast du noch ein Schlusswort oder?
Nö, ich freue mich auf die Campings nächstes Jahr.
Ja, mal gucken. Also ich plane ja da auch eine Menge und dieses Thema Erlebnis, Mehrwertinhalte, das habe ich mir schon auf die Fahne geschrieben. Also das, was du da machst mit dem Rap, wir haben es ja früher auch gemacht, indem wir einfach so Videoclips produziert haben und so. Das ist ein bisschen unter die Räder gekommen, muss ich sagen. Und ich will einfach nicht, dass das so unter die Räder kommt, weil ich glaube, wir sind immer noch über 8 Milliarden Menschen, glaube ich, auf dieser Erde. Und die sind ja nicht weg, nur weil wir jetzt KI irgendwie erfunden haben. Und diese Menschen funktionieren nach einem bestimmten Muster. Und ich habe einfach Bock, genauso wie du Bock auf Rappen hast, habe ich Bock, Erlebnisse zu schaffen. Und ich glaube fest daran, dass die auf Marke einzahlen, dass die auf Menschen einzahlen, auf die ganzen Sachen einzahlen, weil, wie Erik Schmidt damals gesagt hat, die Marke ist die Lösung und nicht das Problem. Daran möchte ich mich gerne festhalten. Ja. In dem Sinne, lieber Björn, danke dir.
Ich danke dir. Ciao.